um das nochmal, ach, ohne Mikrofon.
An einem aktuellen Beispiel, das ja offenbar in Berlin besonders stark gerade die Gemüter bewegt, Kampf für bezahlbaren Wohnraum, möchte ich das nochmal ein bisschen polemisch zusammenbringen. Der Kampf für bezahlbaren Wohnraum drückt ja eigentlich mindestens aus, dass und 130 Jahre nach der Einführung sozialstaatlicher Maßnahmen hat das offenbar die Bundesgesellschaft hingenommen, zu sagen, ja, dass ein Lohn nicht mal dazu reicht, es bei den Vermietern ein Drittel abzugeben. Das ist normal. Das ist ein Hammer. Das Zweite, was ein Hammer ist, wenn man für bezahlbare Mieten kämpft, ich suche jetzt Krawall hier, ist, man hat völlig akzeptiert, dass die Häuser anderen gehören. Die Bundesrepublik ist in Europa das Land mit dem größten Mieteranteil. Und im Übrigen ein Land, wo es sich wie kaum sonst irgendwo lohnt, in Mietwohnungen zu investieren. Wenn ich für, einerseits ist richtig klar, also ich wollte nochmal auf diese Nachfrage angehen, man muss wohl darum kämpfen, dass man irgendwo wohnen bleiben kann. Man muss also wohl auch Wohnungskämpfe führen. Es bleibt den Leuten ja nichts anderes übrig. Aber andererseits kann man an auch diesem Kampf im Jahr 2018, 19 mitkriegen, dass beide Seiten das Eigentum an Wohnraum, die Verpflichtung auf Lohnarbeit und die Höhe, die dabei rauskommt, völlig unzureichend sind. Und jetzt nochmal als Werbung für das Buch gesprochen. Das Buch verfolgt in Teil 3 eigentlich, wie das Gleiche. Ich habe da unten, gab es jetzt ein Buch, das hat gesagt, Berliner Mieterkämpfe von 1848 bis heute war da zu sehen. Wie die gleiche Scheiße schon vor 150 Jahren gelaufen ist und kein Schluss draus gezogen wird. Das wäre fast zu kurz gegriffen. Ja, ein Schluss draus gezogen wurde. Und der hieß, diese Leute haben sich organisiert, ganz anders als heute. Haben Arbeitervereine gegründet. Haben Gewerkschaften gegründet. Haben eine Arbeiterpartei gegründet. Haben mit der im Reichstag gegen die etablierten Mächte gestritten. Haben sogar ein Sozialistengesetz überstanden, sind in Gefängnisse gekommen, sind verfolgt worden, ja, alles. Und haben im Zuge der Einführung sozialstaatlicher Maßnahmen durch den preußischen Obrigkeitsstaat selber den Bezug genommen, das ist die Herausbildung des Willens der SPD, man müsste einfach nur mehr Sozialstaat fordern. Und wenn erstmal gleiche und freie Wahlen sind, wo sogar Frauen mitmachen dürfen, also soziale Demokratie, dann wären die Lohnabhängigen doch die Mehrheit im Lande. Und dann könnte man aus dem Kapitalismus doch endlich sowas machen wie eine Heimat für alle. Und diese soziale Demokratie, und von der ist die Rede in dem Teil 3, hat Schritt für Schritt für Schritt Schlussfolgerungen gezogen, die alles andere sind als das, was ihnen Linksradikale vorgeworfen haben. Die, weiß man ja, uns verraten Sozialdemokraten. Ne? Nein, die haben, und dafür steht der Schröder, eingesehen, dass die soziale Berücksichtigung der Lohnabhängigen im Kapitalismus durch einen Staat nur geht, wenn die kapitalistische Akkumulation funktioniert, die der Steuerstaat ja wohl besteuern will und man eben nicht soziale Leistungen erbringen kann, wenn es kein Wachstum gibt in Deutschland. Und deswegen haben sie den Rückschluss gezogen, Sozialpolitik konsequent auf das zurückzuführen, wofür er im Kapitalismus da ist. Der Schröder hat keinen Fehler gemacht. Man muss aus ihm lernen. Es ist eben wirklich alternativlos, dieser Kapitalismus oder Revolution. Und die andere Variante, das sind die Realsozialisten, von denen jetzt die Rede war, die haben sich eigentlich gespalten, vor allen Dingen am Ersten Weltkrieg, und haben gesagt, so ist es, im Kapitalismus kann Sozialpolitik nicht fürsorglicher sein. Deswegen müssen wir den Kapitalismus ja auch revolutionär überwinden. In Wirklichkeit haben sie ihn dann in Deutschland nicht revolutionär überwunden, sondern als Ergebnis des Zweiten Weltkriegs hat die Rote Armee, nachdem, Stalin-Note und so weiter, jedenfalls irgendwann sollten sie einen sozialistischen Staat aufbauen und durften das. Und nochmal das, was Renate gesagt hat, in anderen Worten. Und was sie da gemacht haben, ist eigentlich einen proletarischen Traum in die Tat umzusetzen. Nämlich, dass man als produktiver Arbeiter im Staat auch leben kann. Das haben sie auch wirklich möglich gemacht. Und das ist andererseits das unglaublich Beschränkte und Blöde. Sie haben nämlich eigentlich faktisch das Privateigentum und die Notwendigkeit überwunden, dass das überhaupt Lebenszweck sein muss. Lohnarbeit für alle.
Aber das war ihr Ideal. Und dieses Ideal haben sie machtvoll umgesetzt. Und das hatte auch tatsächlich eine repressive und irrationale Seite. Leute zum Arbeiten zwingen, obwohl man sie gar nicht braucht. Besser als dauernd arbeiten, klar. Lieber rumbummeln als Callcenter, würde ich sagen. Aber bescheuert schon.
Ich hatte zwei Fragen. Die erste Frage ist eher eine theoretische Frage. Ich weiß, dass jetzt die Diskussion irgendwie in einer hochgespannten Lage gesetzt wurde oder dass wir alle irgendwie über Revolution angefangen zu reden haben, aber ich hatte wirklich eine theoretische Frage, was versteht ihr unter dem Sozialstaat? Weil das war mir ein bisschen klar. Reden wir über staatliche Strukturen oder reden wir auch über das Regelwerk der Sozialgesetzbücher, über den dritten Sektor von nichtstaatlichen Organisationen, Träger und so weiter und so fort, die auch ihr eigenes Interesse da haben. Wie definiert ihr praktisch den Sozialstaat? Und die zweite Frage wäre, welchen Platz nehmen prekäre Arbeitsmigranten aus den europäischen Ländern in ihrer Kritik? Weil die haben auch irgendwie, die finden keine Aufnahme in Gewerkschaften, traditionelleren Mobilisierungsstrukturen. Danke.
Ich habe zu dem zweiten was.
Vielleicht für den Satz, der Sozialstaat ist erkämpft worden, kann man vielleicht eine Kritik dazu ergänzen, das stimmt nicht. Oder das stimmt zu 50%, ne? Der Rest ist Illusion. Weil man kann einen bürgerlich kapitalistischen Staat, dessen Reichtumsquelle die große Geldvermehrungsmaschine nun mal ist, nur solche Dinge abbringen, die für ihn und seine Funktionalität selbst aus seinen eigenen Kriterien heraus gut sind. Das heißt, jeder Kampf um Sozialstaat ist nichts anderes als ein Verbesserungsvorschlag für das Funktionieren dieser Geldvermehrungsmaschine. Und nur das, was dazu passt, kann man auch wirklich anbringen als Vorschlag, einklagen. Dazu macht man sich also mit jedem sozialen Kampf um mehr Sozialstaat oder besseren, höheren Standard, macht man sich zum Co-Manager genau dieses Kapitalismus im Sinne seiner Funktionalität, weil er sonst eben einfach nicht mehr läuft. Und diese Aufgabe quasi outzusourcen an die sowieso kämpfen müssen, das nimmt der Staat gerne entgegen, dann braucht man sich selber nicht darum zu kümmern, braucht keine Sozialstudien zu machen oder darüber nachzudenken, welche Gesetze er macht. Der wartet einfach, bis die Leute sagen, das wollen wir, und dann guckt er, ob es passt, und dann macht er das eventuell. Aber wirklich durchsetzen gegen seine eigene Reichtumsquelle, das ist nicht möglich.
Ich wollte nochmal nach einem Argument fragen, warum ich das Buch kaufen sollte. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, so im Großen und Ganzen vertritt ihr die These, dass wir Konsumenten des Sozialstaates verkaufen unser revolutionäres Potenzial für Almosen. Also wir werden halt nichts machen, nicht bewegen können, weil wir haben ja irgendwie zu essen. Und also bietet das Buch auch Ausblicke, also was wir halt machen können, dass es anders sein wird? Oder ist es das Thema des nächsten Buches? Das wäre dann mein Vorschlag. Also wirklich, weil politisch aktive Personen können in dieser wirklich, das sind halt, also dieser Sozialstaat konserviert diese kapitalistischen Strukturen super. Und wirklich politisch aktiv kann man wirklich schwierig werden, wenn man wirklich in 8 oder 10 Stunden am Tag, wenn man arbeitet, dieses System bedient. Oder ist man halt sozial, also Hartz IV, weiß ich nicht, was Empfänger, und ist man sozusagen raus, ja, als handlungsfähige Person, wenn man für Bildung und Teilhabe an Kultur 11 Euro pro Monat.
Ich fange mal mit dem zweiten Punkt an, den du gesagt hast. Du hast zwei gesagt. Erstens, wie ist unsere Definition vom Sozialstaat? Das mache ich gleich. Und fange aber mal an mit der Rolle der Arbeitsmigranten. also in aller Kürze, die das jetzt hier haben muss. Ganz allgemein gesprochen, die Einführung marktwirtschaftlicher Verhältnisse hat in Preußen vor 170 Jahren mit den preußischen Reformen, Stichwort Bauernbefreiung, freie Geschäftsordnung, Selbstbestimmung, Freizügigkeit, überhaupt dazu gesorgt, dass Menschen erstens ihre bisherigen Subsistenzmittel aus feudalen Zusammenhängen nicht mehr benutzen konnten und zweitens jetzt Geld verdienen mussten. Das war damals eigentlich noch in einem relativ kleinen Rahmen eine Migrationsbewegung, die in Deutschland als Landplage bekannt war. Millionen Menschen kamen vom Land, vor allen Dingen hier in dieses Berlin-Moloch rein, und haben versucht, irgendwo am Geldkreislauf teilzuhaben, obwohl sie nicht gebraucht wurden. Das waren frühe Migranten, ob national, Nationen gab es ja noch gar nicht eigentlich. Das war ja noch fast vornational. Antwort 2, mit der Durchsetzung freiheitlich-demokratischer Verhältnisse, mit allen Abzügen, die es gibt auf der Welt, aber im Prinzip nach 1945, Völkerrecht und Menschenrecht, Eigentum weltweit, und ihrer Perfektionierung 1990 schafft es diese Welt, das Prinzip des Eigentumserwerbs und damit die Verpflichtung der Bevölkerungsmehrheit auf Lohnarbeit durchzusetzen. Und das ist gleichbedeutend damit, dass ein Großteil der Menschen auf der Welt nicht leben kann. Und insofern ist es kein Zufall, dass es jährlich steigende Flüchtlingszahlen gibt. Ganz ohne übrigens, das sind alles Asylbetrüger. Die sind nämlich gar nicht Opfer politischer Verfolgung, auch nicht homosexuell. Die können nur nicht leben. Und das ist ja kein Asylgrund. Das ist kein Asylgrund, sondern das ist ja das weltweite gültige Prinzip, um Eigentum konkurrieren. Und wer dabei erfolglos ist, der ist zu viel, der ist Überbevölkerung. Das ist eine Härte von Rassismus. Zu sagen, wer an der Geldakkumulation nicht teilhaben kann und deswegen nicht in der Lage ist, sich Lebensmittel zu kaufen, der muss verhungern, selbst bei Lebensmittelüberschüssen. Das ist also, ich wollte sagen, von den preußischen Reformen, von den eher putzigen Anfängen in Mitteleuropa zum globalen Prinzip und begründet Migration. Und in der Tat ist an Migration nichts begrüßenswert. Sie ist Ausdruck dieser Notlage, den Menschen überall auf der Welt die Frage zu machen, bist du nützlich für die Geldvermehrung, ansonsten mach dich auf die Socken. Ob das erlaubt ist, das ist eine andere Frage. Insofern finde ich, ja, Punkt. Im engeren Sinn jetzt Arbeitsmigranten in den letzten 2 Jahrzehnten in Deutschland. Ja, mit Renate hat es vorhin gesagt, mit der Agenda 2010 hat Rot-Grün es geschafft, die Absenkung des Lohnniveaus, die Flexibilisierung der Arbeitszeit, den Niedriglohnsektor und so weiter, Deutschland als einen Standort der höchsten Produktivität zu kombinieren mit den niedrigsten Löhnen. Und das hat in der Europäischen Union den Effekt, ohne Zollschranken, ohne Währungsschranken, dass das deutsche Kapital die Peripherie innerhalb der Europäischen Union brutal niederkonkurriert und die Menschen da vor neue Existenzprobleme setzt. Und diese Existenzprobleme, so wunderbar ist es, nötigen den Menschen in der Peripherie der Europäischen Union auf, nach Deutschland zu kommen, als rumänische Schlachtarbeiter bei Tönnies, als die Putzfrauen, die irgendwo sauber machen müssen und so weiter und so fort. Und in dem gleichen Maße sorgen sie dafür, dass der Unterbietungswettbewerb beim Lohn weitergeht. Machen ausländische Migranten den deutschen Arbeitnehmern die Löhne streitig und verbessern die Konkurrenzfähigkeit des Standorts Deutschland. Und dafür sind sie da. Und dann gibt es noch die Variante, nicht nur bei Billigkeit und Willigkeit, das ist die Masse, sondern eben auch Abwerbung von Akademikerinnen und Akademikern. Zwischenzeitlich nach der Finanzkrise 50% Akademikerarbeitslosigkeit in Spanien. Auch da die gleiche Logik. Wenn der spanische Staat es nicht schafft, alle, die einen Bachelor oder einen Master bekommen haben, für seine Ökonomie zu verwerten, war der Rückschluss deutscher Tageszeitung von links bis rechts, dann hat er einfach ein überbordendes Bildungswesen gehabt. Ja, wofür Leute ausbilden, wenn man sie nicht verwerten kann. Für Deutschland und insbesondere für Berlin war das sehr bequem. Die Leute konnte man gut einbauen, zum Teil jedenfalls. Insofern ist auch das eine moderne Variante der alten Geschichte mit der Durchsetzung dieser modernen, freiheitlichen, egalitären Verkehrsformen wird den Zentren des Kapitals das Menschenmaterial geliefert, das sie brauchen, in einem Ausmaß sogar, dass man es ja gar nicht mehr haben will. Also Abschottung. Auch das ist im Übrigen uralt. Abschiebung, das Wort kommt noch aus der Zeit der deutschen Städte, die Stadtmauern hatten. Und da kamen die Armen rein. Und alle Armen, die die Bürger nicht gebrauchen konnten als Arbeitskräfte, die wurden nach einer bestimmten Zeit wieder aus dem Tor rausgeschoben. Ja, deswegen heißt das Abschiebung. Die Geschichte geht weiter. Und eine Linke, die eigentlich sich nur dafür einsetzt, zu sagen, Grenzen auf, die wendet sich tatsächlich gegen eine blutige, über Leichen gehende Migrationspolitik, aber bleibt kritiklos gegenüber diesem, dem Grund, der überhaupt den Menschen die Lebensgrundlagen nimmt und sie dauernd zu dieser bescheuerten Konkurrenz, die ihnen schadet, nötigt.
Die Definition des Sozialstaats, ja, natürlich gehört zum Sozialstaat einerseits das, was er institutionell ist, zweitens gehört dazu das, was er gesetzlich niedergeschrieben hat und drittens gehört dazu das, was insbesondere seit den 1990er Jahren unter dem Stichwort Deregulierung an sozialpolitische Tätigkeiten des Staates werden mehr und mehr privatisiert, werden mehr und mehr ökonomisiert, heißt das ja, und insofern an die Zivilgesellschaft zurückgegeben, damit sie dort als Geschäftschancen benutzt, ihrerseits dazu beitragen können, dass Sozialpolitik gar nicht einfach mehr haushalterische Kosten des Staates sind, sondern umgekehrt Geschäftschancen für privates Kapital. Hat mit der Altenpflege angefangen, bei der Einführung der Pflegeversicherung und ist inzwischen eigentlich fast auf alle Bestandteile des Sozialstaats ausgeweitet worden. Und die Kritik daran heißt normalerweise, das ist neoliberales Denken. Die Wahrheit davon ist eigentlich die, das ist gar nicht einfach sozusagen hier so eine kleine neue amerikanisch versaute Denke, die da Einzug hält ins alte Europa, sondern das ist im Grunde genommen eine Konsequenz des normalen bürgerlichen Staates, dann, wenn er feststellt, er hat im Grunde genommen mit seinen staatlichen Maßnahmen, mit seinen Politikbereichen, ob das jetzt beim Strom, bei der Post, bei der Telekom oder im Sozialstaat der Fall ist, hat er für die Voraussetzungen gesorgt, wie er diese Gesellschaft, seine Gesellschaft entsprechend den Notwendigkeiten eines erfolgreichen Kapitalismus betreuen kann. Wenn das gegeben ist, dann ist es eigentlich eine logische Fortsetzung eben solcher Staatswesen zu sagen, ja, dann können die aufgebauten Strukturen doch auch Mittel für private Investitionen werden. So sieht das in den anderen Zweigen ja auch aus. Also es gibt ein extra Kapitel, das sich der Ökonomisierung und Privatisierung der Sozialpolitik seit den 90er Jahren in allen Zweigen widmet und auch mal ideologiekritisch diese Kritik am neoliberalen Denken und so weiter sich vorknüpft. Dann wollte ich zu deiner, das ist, glaube ich, was du gesagt hast, das ist das Schwierigste, also zu deiner Bemerkung, ja, im Grunde genommen sorgen die Kämpfe von unten, die um den Sozialstaat geführt werden, die sind immer dann erfolgreich, wenn der Staat die selber für sich als Mittel seiner Wirtschaftsförderung, im Grunde genommen seiner Standortpflege und so weiter gebrauchen kann. Und dem würde ich als Urteil insgesamt total recht geben. Der Staat hat an den, oder der auch sich gerade erst entwickelnde bürgerliche Staat, hat an den Kämpfen der Arbeiterbewegung Ende des 19. Jahrhunderts durchaus einigen Reformbedarf bei sich selbst entdeckt. Beispielsweise, dass die Wohnungsnot der frühen bürgerlichen Gesellschaft auch jede Menge Krankheiten mit sich bringt, Hygiene oder Verwahrlosungsprobleme und so weiter. Also hat ihm daran etwas eingeleuchtet und so sah dann auch eben seine Betreuung dieses Problems aus. Er hat die Leute nicht überhaupt von dem Problem der Wohnungsnot in einer Gesellschaft des Eigentums befreit, sondern er hat sie so befreit, dass sie eben ihrer Funktion als Arbeitskräfte und zweitens dem, was er ansonsten noch von ihnen erwartet, sie sollen irgendwie anständige Staatsbürger sein, sie sollen Familien gründen können und Kinder auf die Welt bringen, die dann wieder und wieder zur Verfügung stehen und so weiter, für dieses Programm tauglich sind. Das ist die Art und Weise, wie der Sozialstaat aus den Rebellionen, den Aufständen, den Kämpfen von unten lernt, in Anführungsstrichen. Er macht sich klar, was für sein Gesamtprogramm, für seinen Wirtschaftsstandort wie für sein staatliches Programm tatsächlich nötig ist, damit das erfolgreicher funktionieren kann. Ja. Eine kleine Ausnahme hat es vielleicht gegeben in diesem Programm, und das war die, das ist eine ganz interessante Ausnahme, das war nämlich die Einführung des 8-Stunden-Tags im Verlauf der Novemberrevolution 1918. Um den 8-Stunden-Tag hatten die Gewerkschaft und die SPD vorher vergebens 50, 70 Jahre gekämpft, keine Chance auf Durchsetzung dieser Regelung, und da, wo Anstand, dass die Deutsche, ein Teil jedenfalls der deutschen Arbeiterschaft, jetzt einfach dem revolutionären Beispiel der Sowjetunion nacheifert und eventuell diesen ganzen Kapitalismus in Bausch und Bogen wegwirft. Da wurde in einer wirklich atemberaubenden Aktion von 2 Tagen ausgemauschelt zwischen einem Gewerkschaftsführer, der hieß Legin, und einem Kapitalistenvertreter, der hieß Stinnes, Hugo Stinnes, wurde der 8-Stunden-Tag ausgehandelt, um den Arbeitern ganz unmissverständlich vor Augen zu führen: Hier bitte, hier habt ihr eine sozialstaatliche Regelung, ihr braucht gar nicht Revolution machen, die Weimarer Republik wird euch den sozialen Staat bringen, mit dem ihr in Zukunft unbehelligt leben könnt. Also da war das, was bei sozialpolitischen Maßnahmen ansonsten auch immer so ein Tacken weit drin ist, nämlich sie sollen dazu dienen, den Leuten, die sich auch nicht zufrieden geben mit ihrem unbefriedigenden Leben, sie sollen dazu dienen, die auch wieder ein Stück weit ruhig zu stellen. Also sowas wie einen befriedenden Charakter. Der war bei dieser Maßnahme wirklich richtig der Hauptzweck. So, und du jetzt zur Frage der Perspektive. Das ist natürlich, ja.
Ich wollte da nochmal anschließen, da eier ich auch noch rum, aber da vielleicht hinkommen. Man kann das sagen, der Sozialstaat ist eine Perfektionierung der Geldvermehrungswirtschaft oder so ähnlich, als
du Maschinerie
formuliert, ne? Aber also ich weiß gar nicht, ob du das, wie du das denkst. Ich sag mal, wie ich es falsch finde. Das ist nicht irgendwie ein geschickt ausgedachter Mechanismus der Herrschenden oder ein irgendwo sozusagen, wo man sich jetzt eine Denkkategorie sucht, die man nicht durchschauen kann, des Systems, so anonym irgendwo oder der Struktur, sondern das geht meines Erachtens in der Regel so. Die Menschen können von ihrem Lohn und mit ihrem Lohn nicht richtig gut leben und müssen deswegen um ihr Überleben kämpfen, in alle Richtungen, zum Arbeitgeber hin, zum Vermieter hin, zu den Preisen hin, vor allen Dingen gegeneinander, also gibt es in der Familie viel Zoff und so weiter, zwischen den Geschlechtern. Da kann man sich auch fragen, wer setzt sich durch, oder kann man sagen, wo kommt der Kampf überhaupt her, wer hat die Notwendigkeit. Jedenfalls gibt es viel zu kämpfen. So, und wenn der Kampf Richtung Staat geht und Richtung Eigentum, dann ist klar, man macht sich eigentlich erstmal nichts als Feinde mit seinem Bedürfnis, ich will wohnen, ich will mehr Geld, ich brauche mehr Zeit. Und die Feindschaft kriegt man, bevor man überhaupt nach ihr gerufen hat, kriegt man sie auch schon, historisch wie praktisch immer serviert. Und da vollzieht sich was vom Standpunkt der Fordernden, der Kämpfenden, das die ganze Sache erklärt. Nämlich, also mal an modernen Mieterkämpfen formuliert, habe ich aus München, ob es die Reportage in der Zeitung erfunden hat oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls ging die Reportage so und war glaubhaft. Eine Putzfrau beschwert sich und sagt, in München kann man als Putzfrau nicht mehr leben, aber irgendjemand soll euch doch die Paläste sauber machen. Das ist fast schon frech für heutige Tage. Aber vor allen Dingen ist es natürlich unglaublich affirmativ. Das heißt nämlich, wenn ihr den Immobilienpreis so hoch treibt, dass lauter Grundfunktionen eurer kapitalistischen Stadt nicht mehr gehen, der Schupo da nicht mehr wohnen kann, die Politesse nicht, die Putzfrau nicht, der Bäcker nicht, ja, dann geht eure Stadt doch nicht. Und da erinnert man daran, dass man die Interessen der Lohnabhängigen so weit berücksichtigen muss, wie es für das Funktionieren, so sagt man dann hier, des großen Ganzen nötig ist. Analytisch gesprochen ist das die Verschiebung vom Kampf um Interessen zur Einklagung des Allgemeinwohls. Und dazwischen muss man eigentlich, so versuche ich jetzt mal die Überleitung, den kleinen Unterschied machen. Um seine Interessen kämpfen, es rettet einen ja kein Gott, kein höheres Wesen. Es hilft einem kein anderer. Und man kann auch nicht sagen, ich schaffe den Laden einfach ab. Damit ist er ja nicht abgeschafft. Diese Debatte kann die Linke ja, wenn sie will, noch 100 Jahre führen. Aber das geht ja nicht. Also muss man wohl kämpfen. Man kriegt Gegner, ob man sie haben wollte oder nicht. Und auch sogar die Gewaltfrage recht schnell aufgemacht. Aber wie man sich jetzt auf die Gegnerschaft bezieht, ob man jetzt den Kampf dahingehend entwickelt, zu sagen, na, gegen alle Gewalt, gegen alle Zurückweisungen behaupte ich die Versöhnbarkeit meines Interessens mit euch, Berufung aufs Allgemeinwohl, so wie ich jetzt die, ob tatsächlich oder erfunden, Münchner Putzfrau zitiert habe. Ob man den Weg macht oder sagt, ach, ihr teilt mir mit, wenn ich so auftrete, dann schade ich dem Gemeinwesen. Meine Lohnforderungen sind unverträglich für den Standort. Überhaupt, wie ich zugerichtet werde, ist alternativlos. Das sagt ihr mir doch. Von CDU, CSU, SPD, Grünen bis zur Linkspartei sagt ihr doch, im Prinzip ist es alternativlos. Dann sage ich mal, meine Interessen sind mit dieser Gesellschaft alternativlos. Dann muss ich kämpfen und dann kriegt es aber die Überwindungsrichtung. Und das, meines Erachtens, ist eigentlich eine Frage, die sich jeder leider selber vorlegen muss. Und wie er sie entscheidet, ist eigentlich kein Zufall, sondern hängt ja ein bisschen von der Einsicht in die Notwendigkeit. Also daran, wie man sich erklärt, was Sozialstaat ist und warum die Kämpfe um Sozialstaat von 140 Jahre oder 150 Jahre Geschichte bei diesem eher enttäuschenden Ende angekommen sind. Das letzte wieder als Werbung fürs Buch. Insofern halte ich das schon für zwar dick, aber agitatorisch. Also zu sagen, daran kann man sich willensmäßig mal entscheiden. Will man so oder will man so? Die eine Richtung ist ja jetzt mal konsequent zu Ende gespielt von der Sozialdemokratie.
Also ist nur Anklage im Buch drin,
ja? Bitte?
Ist nur Anklage im Buch drin, im Endeffekt, ja?
Nur Anklage.
Statt. Ich habe eigentlich nur gehört, im Prinzip, was jeder weiß, wie unser System funktioniert und so weiter. Alles richtig.
Das wage ich zwar zu bestreiten, aber ja, es erklärt den Sozialstaat. Das ist dein Thema.
Ja.
Was möchtest du?
Naja, im Prinzip wollte ich mal ganz jetzt so den Staat jetzt so hinstellen, als wäre das ein persönliches Wesen. Ja? Der Staat, dem ist das und das eingeleuchtet, ja, dass er das gemacht hat, ja, aber es geht doch um gesellschaftliche Verhältnisse zueinander, die Menschen füreinander sich verhalten und so weiter. Ja?
Ja.
Darum geht es doch. Und mal. Und du hast vielleicht viel zu klein gedacht, nur diesen Staat noch nicht zu betrachten. Ja? Wir stellen als Gesellschaft eine bestimmte Menge an Waren her, so eine bestimmte Dienstleistung erbringen. Und dann kommt es darauf an, wer hat welche Ansprüche auf diese Waren, auf diese Dienstleistung. Und das wird sich entsprechend dann in Kämpfen ausdrücken dann. Voreinander, wer welche Ansprüche dort bekommt im Endeffekt.
Mhm.
Und da geht es, wir vorhin noch jemand vorhin gesessen gehabt, der gesagt hat, dass hier Vermögen hat, die schneller vermehrt ist, Eigentum. Das sind Ansprüche im Prinzip, ja, die durch jemand im Prinzip dann auf diese Waren und Dienstleistungen jetzt, ja, erwirbt dann. Und da entsprechend sich Kämpfe im Prinzip dann ja, gestalten dann. Und ihr, ich habe entschuldigt, ich habe mich mal schreiben, aber ihr wartet dann so, und die einzige Lösung wäre, auf die Revolution zu warten, und dann kommt der große Kaderbadatsch und dann ist auf einmal alles anders. Und habt ihr eine andere Lösung, als ich das jetzt euch wahrscheinlich falsch vorgabe?
Also ich würde dir vor allen Dingen dann doch an der Diagnose widersprechen, die ich jetzt verstanden habe. Nämlich, du hast gesagt, erst werden Waren und Dienstleistungen, Reichtum irgendwie produziert und dann kommt es auf Verteilungskämpfe an.
Ja?
Also da würde ich wirklich widersprechen, und das nur Diagnose finde ich dann doch ganz wichtig. Unsere Diagnose heißt, vor jeder Produktion ist die Verteilung schon gelaufen. Die Produktionsmittel, das Kapital, gehört nämlich jemand, und die Arbeit ist überhaupt nicht in der Lage, die Arbeitenden, die Arbeitnehmerinnen, sind überhaupt nicht in der Lage, selbstständig was zu produzieren. Wenn sie einen Lohn bekommen, dann ist der Lohn, egal in welcher Höhe, der Preis dafür, dass ihr Arbeitsprodukt nicht gehört. Insofern ist die Verteilung wirklich am Anfang gelaufen und nicht erst in sozialpolitischen Kämpfen. Der Sozialstaat, da war auch von uns eine andere Bestimmung, ist überhaupt nötig, weil das so ist. und deswegen konsequent ein Großteil der Lohnabhängigen existenzlos bleibt. Also in der Hinsicht ist das wirklich eine andere Diagnose. Und deswegen folgt aus der Diagnose auch eine andere Konsequenz. Unsere heißt, unter einer Abschaffung der Grundprinzipien dieser Gesellschaft, die abstrakte Freiheit des Wollendürfens und des Eigentums als ausschließlicher Verfügungsgewalt über die sachlichen Mittel geht es nicht. Und umgekehrt, es ist ja immer blöd, einer Theorie vorzuwerfen, dass sie keine glaubwürdige Lösung hat, weil wir mehr als sozusagen, wir haben ja keine Macht, wir haben ja keine Mittel, außer jetzt unser Büchlein. Aber wenn ich jetzt was Verheißungsvolles sagen soll, hören ja immer alle gerne. Das Problem, an dem dieser Spätkapitalismus rumlaboriert, heißt ja, er braucht fast gar keine produktiven Arbeitskräfte mehr. Der Großteil der Menschen ist überflüssig und bei der nächsten industriellen Revolution 4.0 oder so werden noch mehr überflüssig. Das ist ja ganz ohne jetzt prophetische und kirchliche Ambitionen, man könnte sagen, ein Glücksversprechen. Nämlich, es braucht immer weniger Arbeit, um immer mehr Reichtum herzustellen. Das Blöde ist, Reichtumsproduktion heißt in diesen Bedingungen Geldvermehrung und nicht Bedürfnisbefriedigung. Und unter dem Zweck Bedürfnisbefriedigung sollte das eigentlich, ja doch, meine ich schon, ein Glücksversprechen sein.
Dann würde ich noch was als Schlusswort sagen. Nee, wir meinen es ehrlich nicht nur als, bin nicht theoriefeindlich und sage, ach, das ist ja nur eine Theorie. Ne? Erstmal, das ist die Theorie des Sozialstaats, der Sozialpolitik dieser Gesellschaft. Und damit wirft sie eine grundsätzliche Kritik an den Verhältnissen, die dem Sozialstaat zugrunde liegen, nämlich dem Kapitalismus und dem Staat, der den Kapitalismus verwaltet, in den Ring. So, und das Zweite ist, wir hätten es unheimlich gerne, dass es nicht nur eine Theorie des Sozialstaats bleibt und eine theoretische Kritik an ihm. Wir kommen aus dem Ruhrgebiet, wer irgendwie aus dieser Ecke kommt, den fordern wir auf, um sich vielleicht hinterher mal mit uns in Verbindung zu setzen und daran auch praktisch zusammenzuarbeiten. Und ansonsten, wie gesagt, seine Schlüsse kann ja jeder selber ziehen und kann es auch anfangen. So ist es ja nicht.
Ja, wir fangen es rum.